Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier auf unserem lustigen kleinen Ost-West-Dialog-Podcast Blühende Landschaften. Und Thomas hat jetzt gerade schon gelacht, als ich ihm gesagt habe, wie der Titel dieses Podcasts heißen könnte. Ich weiß nicht, ob du das gut findest, den Titel, aber du hast so gelacht. Ich denke mal, das ist ein
doch,
Ja,
doch, der
oder
könnte,
was?
Doch, das war ein bejahendes Lachen.
Ich weiß gar nicht, kennst du den Begriff, wenn man sagt? Also, ja. Pass auf, dieser Podcast, und das wisst ihr ja jetzt, weil ihr hört ihn ja, heißt Der Arsch hat Kirmes. So. Also Eigentlich heißt es ja, pass mal auf, hier ist aber gleich Schluss hier, dein Arsch hat gleich Kirmes. Also, ne, hier ist gleich Senf an der Decke. So, also so Androhung.
Genau, ist gleich, ja. Genau. Polka ist hier, genau.
Ja, irgendwie sowas, ne? Also dein Arsch hat Kirmes, ist viel großartig, ne?
Ja, ja.
Aber wir haben gesagt, die Folge heißt Der Arsch hat Kirmes, weil es geht um eine bestimmte Person heute. Und aber auch um das Ganze, um Rummel. Ich meine, bei euch hieß es wahrscheinlich Rummel, oder? Wie hieß es in der DDR? Bei uns war es immer Kirmes. Jahrmarkt ist noch ein Begriff. In München sagt man die Wiesen. Also das ist ja auch ein spezielles ein spezieller Ort, die Wiesen, die ja auch dieses Jahr wieder nicht stattfindet. Warst du da mal auf der Wiesen eigentlich mal in München?
Nee.
Das ist gar keine Wiese übrigens. Das ist so ein Betonfeld. Das ist totaler Beschiss, ne? Also ich sag, was ist denn das hier? Weil ich kenne einen, der da wohnt. Da bin ich vorbeigefahren. Was ist denn hier? Sieht da aus wie schön hier Tempelhof. Das ist die Wiesen. Das ist keine Wiese. Das ist hier Stein. Da willst du mich verarschen, du Schluchtenscheißer hier. Was ist hier los? Ne? Und wir haben ja bei uns
im Wiesen.
Und bei uns im Ruhrgebiet gibt es ja die zweitgrößte Kirmes. Ich glaube, die zweit- oder drittgrößte ist es, glaube ich. Da gibt es auch den Cannstatter Wasen. Und also Stuttgart. Und dann gibt es ja noch die Kranger Kirmes, die auch nicht stattfindet. Und da war ich als Kind öfter, war vor ein paar Jahren auch nochmal da. Aber so in Berlin wüsste ich jetzt nicht, dass es da. Da gibt es noch den Dom in Hamburg, na, ganz klar, ne?
Ja.
Ja, hier am Dom. Aber Berlin, da kommen wir direkt zum Thema. Es gibt nämlich einen Film, eine Dokumentation, die heißt Achterbahn.
Ja.
Und die wurde mir ans Herz gelegt von der bezaubernden Anna Basener, die auch ein wunderbares Buch geschrieben hat, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte. Das ist auch eine Podcasterin, die kennt sich sehr gut mit den Royals aus. Und die hat mir irgendwann mal gesagt, ja, dieser Film, das ist interessant, weil ich glaube, wir haben über den Spreepark gesprochen. Und der Spreepark in Berlin ist ja so eine Legende. Wer jetzt sich fragt, was ist denn der Spreepark? Mir ist der Spreepark zum ersten Mal aufgefallen in einem Film. Und zwar in dem Film Wer ist Hannah? Mhm. Den hast du, glaube ich, auch gesehen mit Cate Blanchett.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Und das Finale spielt im Spreepark. Also in einem verlassenen Freizeitpark, der also so ein bisschen apokalyptisch anmutet. Und da habe ich gefragt, wo haben die denn diese Kulisse her? Und da habe ich rausgefunden, nein, das gibt es wirklich. Das ist ein verlassener, vergammelter Park in Berlin, im Osten natürlich, glaube ich, ne?
Ja.
Von Berlin.
Ja. Ja.
Und um diesen Spreepark geht es in diesem Film Achterbahn. Also es ist eine Dokumentation, ja. Es gibt noch einen anderen Film Achterbahn. Das ist aber so ein Katastrophenfilm aus den 70ern, ein amerikanischer Film mit Walter Matthau. Aber bevor wir auf diesen Spreepark kommen, nochmal kurz zu sagen, Kirmes oder Rummel, wie war das denn in der DDR?
Also wie gesagt, in Leipzig nannte das sich die Leipziger Kleinmesse, also gar nicht Rummel. Und die nannte sich deswegen Kleinmesse, weil wir uns natürlich auf die Leipziger Messe bezogen haben, die ja, also es gab eine Frühjahrsmesse und es gab eine Herbstmesse, die gibt es ja immer noch. Und das war sozusagen die Leipziger Kleinmesse. Und die war in der Nähe vom heutigen Red Bull Stadion, also gleich um die Ecke, auf einem riesigen Platz. Und da waren dann eben die ganzen Schießbuden und die Fressbuden da und die Achterbahn und der sogenannte Südseetraum, das ist so eine Berg- und Talbahn, fand ich natürlich heute, wenn man das daran denkt, Südseetraum als DDR-Bürger. Wir haben von der Südsee geträumt, aber das Einzige, was sie uns gelassen haben, das war eben diese Berg- und Talbahn. Und die Preise waren wahnsinnig billig. Es gab dann auch noch, ich erinnere mich gerade an das verrückte Haus. Das war so eine optische Täuschung. Kennst du das? Man sitzt
ja, klar, das gibt's im Phantasialand auch halt, ne?
Ja, ja, und dann sitzt du drin Haus. Und dann dreht sich das ganze Haus und es gibt dann immer Leute, die dann kotzen müssen, weil du denkst, du bist ja. auf dem Kopf und so. Sowas gab es natürlich auch und die Preise waren irgendwie immer spottbillig. Das ist, also heute, wenn man heute auf den Jahrmarkt geht oder auf den Rummel geht, da musst du ja wirklich einen Fuffi mitnehmen oder sogar noch ein bisschen mehr,
damit mehr,
du ein
bisschen mehr Spaß noch, hast. Ne? Das ist ja,
wahrscheinlich musst du einen Hund mitnehmen, damit du...
Wie war das ja. denn mit Geisterbahnen? Hattet ihr auch Geisterbahnen ja. oder war eure ja. Realität gruselig genug? Fragte der Wessi den
Ossi. Ja, nur den, da braucht man ja nur unser Politbüro angeguckt. Das war ja schon Geisterbahn genug.
Da sitzen sie mit in einer Reihe.
Ich gebe da einen. Ja. Nein, also natürlich gab es natürlich auch eine Gespensterbahn, das gab es auch und so. Also, und ich kann mich doch an eine Gespensterbahn erinnern. Also, das war gar keine Bahn, sondern es war mehr so, also zum Reingehen, ja, also da müsste es rumgelaufen und da waren dann eben diese ganzen UV-Gespenster, die dann so rumliefen. Und das waren ja meistens auch Mitarbeiter, die dann auch irgendwie in der Ecke standen und wenn du vorbeiliefst, so, die dich dann erschreckt haben und so. Und also ich bin dann, meine Mutter hat mir dann irgendwie, glaube ich, 20 Ostmark oder 10 Ostmark mitgegeben und dann bin ich da mit meinem Freund Buschi oder mit Heiner Irmscher, da bin ich dann los und mit meinem Schulfreund René und dann sind wir da los und haben uns da irgendwie einen lustigen Nachmittag gemacht. Und ja, am Ende war dann das Geld durch, ne, so mit 15 Ostmark, aber da haben wir dann eben auch alles machen können. Das kostete, manche Fahrgeschäfte kosteten nur 50 Pfennige,
ja.
manche nur 20, irgendwie, ich glaube Zuckerwatte kostete 20 Pfennig oder so. Das war alles spottbillig und ich glaube auch Achterbahn kostete wohl schon irgendwie eine Mark oder sowas, das war schon ein bisschen teurer, aber so die Kotzmühle, also das dann, da gibt es ja auch diese einzelnen Gondeln, die sich dann um sich selber noch drehen.
Das wo dann mehrere G-Kräfte gegeneinander auf ja. dich wirken. Das ist ja. ganz, ganz schlimm. Also ich kann ich habe früher ja ganz viel gemacht. Ich war ja auch früher in Phantasialand und in Efteling, in den ganzen Freizeitparks. Ich war in Disneyland, in Disney World sogar in Florida und in Tampa Bush, in Busch Gardens. Also wirklich diese Killer-Achterbahn, die bin ich früher gefahren. Und das kann ich heute ja. gar nicht mehr, weil mein Kreislauf und ich denke so, ach nee, komm, lass, hey, und dann hängst du da mittlerweile ja auch drin und so. Und dann brauche ich das irgendwie. Ich habe das gemacht, war alles schön. Aber war denn das irgendwie vergleichbar? Ich meine, du hattest ja keinen Vergleich, so eine Ostachterbahn und eine Westachterbahn.
Gab's denn ich hatte keinen Vergleich, aber ich habe ja einen familiären Vergleich sozusagen, weil ja meine Tante, also die Schwester väterlicherseits, die in den Westen ging, heiratete einen Schausteller im Westen, in Schiphorst, in der Nähe von Lübeck, genau. Und die hatten ein Fahrgeschäft und die hatten auch so einen Fressstand und so. Und da hatte ich natürlich dann auch schon in gewisser Weise den Vergleich. Was ich immer ganz interessant fand, war, dass er mir dann manchmal so alte, ausgediente Singles mitbrachte, weil die Westschausteller oder die aus dem Westen, die mit den Fahrgeschäften, die haben ja dann immer früher, heute haben sie natürlich alle MP3, aber damals haben die mit Singles gearbeitet und haben dann natürlich immer die aktuellen Hits gespielt.
Ja, da erinnere ich mich auch dran beim Autoscooter. Beim Autoscooter liefen ja immer die aktuellen Hits. Hattet ihr auch Autoscooter oder waren das alles Trabis?
Ja, ja, Autoscooter gab es auch.
Ja, ja, ja. Ach, Mensch. Also das ist erstaunlich, dass quasi so diese Vergnügungsindustrie sich dann gar nicht so viel unterschieden hat. Also man hat sich in den gleichen immer auch. Habt ihr das auch gehabt, dass ihr immer gesagt, ja, high sein, hier, frei sein, hier dabei sein, hier die nächste Runde, hier, komm hier, hier, komm hier. Oder war das?
Ja,
war das
dabei sein, mitmachen, mitmischen hier. Einfach mal die letzte Runde rückwärts.
Habt ihr das auch? Klang das auch so?
Ja, das gab's auch. Und, von jeder Bude eine andere Musik und das überlappt sich dann, weißt du, dann und so. Das gab's auch. Und ich glaube, dass es da, ich kann es nicht vergleichen, aber als ich dann nach dem Mauerfall, habe ich dann natürlich meine Verwandten in Schiphorst besucht und die Familie Belli, herzliche Grüße, falls sie das hören sollten. Und dann habe ich mir das mal so angeguckt, dachte ich mir, naja, waren die ein bisschen schicker und ein bisschen bunter und ein bisschen besser und so, aber im Großen und Ganzen habe ich da zwischen Ost und West nicht wirklich große Unterschiede gesehen. Also, wo man dann als Ossi ganz oft gesagt hat, oh, guck mal, wie toll das ist. Das habe ich zwischen Ostrummel und Westrummel, habe ich da jetzt nicht die großen Unterschiede feststellen können.
Ja, also das ist ja wirklich, ich glaube, das ist auch wirklich so eine temporäre Sache. Also ich habe das, fand das früher auch immer total toll. Aber es gab so einen Scheitelpunkt bei mir, wo ich sagte, so jetzt, da laufen ja auch Gestalten rum. Also jetzt nicht nur in der Geisterbahn, sondern auch die
Ja,
draußen. Wo ich dann sage, so,
ja.
nee, ich brauche das jetzt nicht mehr, dass mir einer vor die Füße kotzt und alles besoffen und Dings und so.
Ja.
Und das ist schon so ein bisschen so, oh, also
Und es
ich
gibt
kann.
immer, Hennes, es gibt immer einen Mann oder auch vorzugsweise eine Frau, die einen unfassbar großen Teddy vor sich herträgt. Immer.
Ja.
Die
Und
sind irgendwie bei.
es gab immer den Typ beim Autoscooter, den Einparker, der hatte
Ja.
den Generalschlüssel und der war immer an einem Fuchsschwanz dran. Und wenn der dir
Ja.
helfen musste, dann warst du blamiert für den Rest, des Sommers.
Ja.
Das war ganz schlimm.
Es
Ich
ist
muss dir,
sowieso,
bevor wir.
ich,
Ja?
ja.
Du?
Nee, du.
Ja,
Nee,
pass
du.
auf. Bevor wir zu dem Film nochmal kommen, weil da hast du auch was dazu
Ja.
zu sagen, zu dem Film Achterbahn, möchte ich nochmal kurz es war wirklich eine der letzten Geschichten, die ich auf dem Rummel erlebt habe, auf dem Jahrmarkt. 1995 war das. Da war ich mit Freunden auf der Kranger Kirmes. Und wir hatten uns vorher getroffen und wir hatten vorher so, ich sag mal so, wir haben nichts getrunken, sagen wir mal so. Wir haben
Ja.
gedacht, wie wäre das jetzt einfach mal, wenn wir mal hackenbreit über die Kranger Kirmes gehen? Also,
Ja.
ne? Also bekifft, so stoned, ne?
Ja.
Und dann haben wir uns
Ja.
eine dicke Tüte gegeben. Und ich bin mit meinem Freund Ralf, schönen Gruß, da lang gegangen. Und stand vor der Achterbahn. Und an der Achterbahn waren so Figuren, so Animatronikfiguren, die sich bewegt haben. Und da war ein Geier. Und ich weiß es noch, der sprach mit der Stimme von Franz Josef Steffens. Franz Josef Steffens, das ist ein Schauspieler, der vor allen Dingen durch die
Ja.
Europa-Hörspielplatten berühmt geworden ist. Eine ganz, ganz bekannte Stimme, ganz identifizierbare Stimme, großartiger Typ. Leider mittlerweile auch schon gestorben. Und dieser Geier sprach mit der Stimme von Franz Josef Steffens. Und er sagte immer, kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Und ich stand neben Ralf und auf einmal sagte dieser Geier, was geil. Und Ralf guckte mich an und sagte, hast du das auch gehört? Und ich so, ja. Und ich wusste genau, was er meint. Und das ist ja immer so ein Loop, das wiederholt sich ja immer, das kommt ja alles von
Ja,
Band.
klar.
Und wir standen wirklich gefühlt 20 Minuten vor dieser Geisterbahn und der hat das nie wieder gesagt. Das war so unheimlich, als ob dieser Geier in dem Moment uns angucken und sagt, was geil. Und das ist natürlich, was geil ist, wissen jetzt vielleicht einige nicht, aber das ist auch so ein Helge Schneider-Hörspiel. Sagt, ah,
Ja.
was geil, was geil, was geil. Und wir haben uns nachher gefragt, was ist denn da passiert? Sind da unsere Synapsen zusammengeflochten worden in dem Moment? Was ist denn da passiert, dass wir beide im gleichen Moment was geil gehört haben? Und wir haben echt ein paar Tage gebraucht. Da muss in dem Moment einfach einer an uns vorbeigegangen sein, der sagte, was geil. Aber
Definitiv, ja.
anders ist das nicht erklärbar. Aber
Ja.
dadurch, dass wir so breit waren, haben wir gedacht, der Geier spricht in dem Moment nur mit uns. Und das ist auch immer noch ein Thema zwischen uns. Das war so ein gemeinsam erlebter Moment, bekifft auf der Kranger Kirmes. Was geil! Aber es war so schön, dass er neben mir war und mich fragte, hast du das gerade auch gehört?
Sehr, sehr
Das hatte ich das
schön, sehr,
letzte
sehr
Mal,
schön.
diesen Moment, als ich mit Thorsten Sträter in Cats war und Thorsten mich
In
dauernd
dem
fragte,
Film,
Hennes,
in dem Film.
in dem Film Cats war und Thorsten wirklich mehrfach fragte, Hennes, siehst du das gerade auch? Und ich so, ja, ich
Ja.
sehe das auch, aber du
Ich glaube.
wolltest in den Film, ich nicht.
Ich kann mir das auch so gut vorstellen, wenn Thorsten das. Sag mal, siehst du das auch?
Ich glaube,
Mit
ich
dieser
glaube, ich
Stimme.
habe gerade ein Arschloch gesehen. Ich so, nein, die Arschlöcher sind alle wegretuschiert, Thorsten. Ich glaube, ich habe gerade eins gesehen. Und das glauben die Leute mir immer nicht, aber Thorsten wollte wirklich in den Film rein und hat sich nicht getraut, reinzugehen alleine und hat mich gefragt, und ich sage, ja, Thorsten, auf jeden Fall will ich mit dir in Cats reingehen. Da kann ich meinen Enkeln, die ich nie haben werde, von erzählen. Das ist so schön, wenn du bei solchen Momenten einfach mit jemandem zusammen bist und der dir dann sagt, so, das habe ich jetzt auch gesehen. Oh Mann, reden wir von Achterbahn, von dem Film Achterbahn.
Genau. Und das ist ein Dokumentarfilm, den du mir geschickt hast mit einer
Ja?
großen, dicken, fetten Empfehlung. Ein Film über den Schausteller Norbert Witte. Und
Ja.
Norbert Witte, mittlerweile 66 Jahre alt. Es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag über ihn und auch in diesem Dokumentarfilm wird natürlich seine Vita erzählt und breit getragen oder breit getreten sozusagen. Ist nicht wirklich mein Liebling, weil er auf der einen Seite Hochstapler, ich würde ihn als Hochstapler
Ich würde
bezeichnen.
schon sagen, dass es ein Verbrecher ist, Thomas. Man kann das
Ja,
schon
genau, man kann
sagen.
auch sagen, es ist
Das ist
also
ein
eine hohe kriminelle Energie. Ja.
krimineller Verbrecher. Deswegen heißt dieser Podcast ja auch Der Arsch hat Kirmes.
Ja, genau.
Ja.
Und Norbert Witte, der Zeit seines Lebens immer so ein bisschen so auf der schiefen Bahn war und immer so halbseidene Geschichten gemacht hat, ist das erste Mal Anfang der 80er Jahre 1981 extrem unangenehm aufgefallen. Und zwar, er hatte so ein Fahrgeschäft, Katapult hieß das, so mit so einem Teleskopkran. Und da hatte er an irgendwelchen Sachen rumgeschraubt und hatte das unsachgemäß gemacht. Und das hatte ganz, ganz schlimme Folgen, denn es gab den schwersten Kirmesunfall, den es überhaupt jemals gab. Da wurde eine Gondel rauskatapultiert und daraufhin starben 7 Menschen und 15 Menschen wurden schwerst verletzt. Und 3 Jahre später, 1984, gab es auch eine Verhandlung und da sollte er 1 Jahr Bewährung bekommen. Er ist aber zum Prozess gar nicht erschienen und kam er deswegen in U-Haft und hat also Zeit seines Lebens immer merkwürdige Sachen gemacht. Und
Also
das
das war
Interessante ist,
in Hamburg auf dem Dom ist das
ja
passiert. Das
genau,
genau,
in
ja.
Hamburg ist das passiert. Aber die Geschichte, um die es bei Achterbahn geht, ist einfach, dass er sich beworben hat, den Spreepark, der ja im Plenterwald liegt, also in Treptow, diesen alten Vergnügungspark, der alten Ostberliner Vergnügungspark, der nach dem Mauerfall also vor sich hingammelte und niemand wusste, was man damit machen sollte. Da bewarben sich viele Leute und er hat dann den Zuschlag gekriegt vom Berliner Senat und hat dann ab 1997 einen Erbbaurechtvertrag übernommen. Und hat dann versucht, da was aufzubauen. Und das war immer so Hochstapelei. Und er sagte, ja, ich mache da was. Und ich weiß auch, dass ich mit meinem großen, mittlerweile 28-jährigen Sohn 1998 wirklich tatsächlich da war. Oder 1999. Und das war alles kaputt und in einem wirklich desaströsen Zustand, obwohl der Park sehr, sehr schön ist. Und es funktionierte nichts. Und es war alles kaputt und rostig und vermoddert und funktionierte auch alles nicht. Ja. Und ich dachte mir so, wer macht das hier? Und teuer Eintritt und so. Jedenfalls war er dann 2001 insolvent und hatte aber vom Senat mittlerweile 11 Millionen Schulden gemacht. Und jedenfalls hat er sich dann überlegt, Norbert Witte hat sich überlegt, ich gehe im Januar 2002, gehe ich nach Peru, nach Lima. Und verschiffte dann also 6 Fahrgeschäfte, da waren 2 Achterbahnen dabei, in 20 Containern. Aber das Skandalöse kam dann 2 Jahre später, nämlich im November 2003. Da hat er im Mast oder in mehreren Masten eines Fahrgeschäfts 175 Kilogramm Kokain von Peru nach Deutschland schmuggeln wollen, um damit den Rücktransport finanzieren zu können. Dummerweise ist er aber aus Peru nicht rausgekommen. Und das hatte zur Folge, dass sein damals 18-jähriger Sohn Marcel daraufhin geschnappt wurde und der kam damals in ein peruanisches Gefängnis und wahrscheinlich in das schlimmste Gefängnis, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und davon handelt unter anderem auch dieser Dokumentarfilm, dass nämlich die Familie, also die Frau von Norbert Witte und auch die Tochter und auch Norbert Witte selber versuchen, den Jungen aus diesem peruanischen Gefängnis rauszuboxen. Und diese Dokumentaraufnahmen aus diesem peruanischen Knast sind so unfassbar. Und ja, erzähl du mal weiter.
Nein, ich finde einfach, das Schlimme ist einfach, diese ganze, also die Crew ist dann auch in Peru mit der Mutter und die fahren ja dann durch Peru und sie geht dann auf so eine Straßenkirmes und dann sagst du, ja, das sind unsere Mülleimer, das ist das. Also das ganze Zeug wurde dann quasi, man ist in Peru, da hast du kriminelle Organisationen, die haben sich das dann einfach genommen und haben dann ihr eigenes Ding draus gemacht. Also und das ist, diese Bilder aus Peru, ja, sind so furchtbar, wo du denkst, ich möchte da niemand, man denkt an Peru, man denkt hier an die Sehenswürdigkeiten da und so weiter. Aber das ist, das Wetter ist scheiße, es ist alles, es ist verrottet und man denkt so, ich möchte da nie hin. Und die Idee, dass jemand auf die Idee kommt, dann gehen sie in das Haus, wo sie gewohnt haben. Und ich sag, konnte man doch nicht wohnen? Was haben die sich denn da gedacht? Und das war wirklich, ja, Landflucht, kann man schon wirklich sagen. Und dann zu sagen, ich komme jetzt wieder und finanziere das alles mit Kokainhandel, ist natürlich auch ekelhaft und ganz furchtbar. Und diese Bilder aus dem Park, ich habe ja mal versucht, auch in den Park, es gab ja zwischendurch geführte Touren durch diesen Park. Da konnte man ja hingehen und sich das alles angucken. Das habe ich irgendwie nie auf die Kette gekriegt. Aber wie gesagt, es gibt diesen Film, Wo ist Tana? Da ist das Finale spielt halt in diesem Park. Ja. Es gibt einen Park, der in Bottrop ist, der Traumlandpark. Das war früher so ein toller Park mit so großen Dinosauriern, mit lebensgroßen Dinosaurier-Nachbildungen natürlich, ganz klar. Nein, wir hatten echte Dinosaurier in Bottrop. Und der Eintritt, es gibt eine Fernsehserie, die heißt Tour de Ruhr von Elke Heidenreich. Und die endet da, also das ist eine Handel von einer Familie, die eine Fahrradtour macht durchs Ruhrgebiet und die endet dann im Traumlandpark. Und da gibt es dann ein Schild. Das wirklich, für mich war das wirklich Dokumentation meiner Kindheit. Da gibt es ein Schild, da steht ein Eintritt 4 Mark. Und ich habe das gesehen, habe angefangen zu weinen. So. Das ist da, wo dann zwischendurch der Warner Brothers Park war, wo jetzt der Moviepark ist in Bottrop. Also genauer gesagt, in Kirchhellen gehört zu Bottrop. Ja. Darf man aber in Kirchhellen nicht sagen, genau wie in Wattenscheid, Bochum. Und das hatte, glaube ich, auch so eine gewisse ostzonale Ästhetik halt so, ne? Also so ein bisschen so schäbig und so leicht angeranzt und so Dings. Und wenn man sich das in so einem Film anguckt, da denkt man, ach, das ist ja interessant, das ist ja toll, da möchte ich mal hin. Aber es gab ja wirklich Leute, die da arbeiten mussten und die das wirklich auch betreiben mussten. Das ist ja schon auch so ein bisschen. Und wenn man sich dann noch anguckt, wie das da halt gelaufen ist, ist das halt wirklich echt gruselig. Das ist eine sehr sehenswerte und sehr, sehr interessante und gut gemachte Dokumentation.
Ja, Und diese Dokumentation, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Ende dieses 90-minütigen Films, war ich richtig sauer auf Norbert Witte, auf diesen Typen, weil der letztendlich, er baut Scheiße, reißt andere Leute wirklich in den Abgrund und sein Sohn, wie gesagt, war, ich glaube, dann am Ende waren es wohl 7 Jahre, er sollte 20 Jahre, sollte er da einsitzen. Und die deutsche Vertretung und alle möglichen haben dann irgendwie, wer weiß, wie sie es geschafft haben, wahrscheinlich mit viel, viel Geld, haben sie die dann bestochen, die peruanische Regierung oder was. Nach 7 Jahren kam er dann raus und natürlich als gebrochener junger Mann. Und Norbert Witte, so endet eigentlich der Film, Norbert Witte ist dann schon wieder auf einen ganz anderen Trip. Der sagt dann, ich habe jetzt auch hier U-Haft, aber ich bin Freigänger. Und naja, muss mal gucken, ich will schon wieder woanders irgendwie was aufbauen. Wo er sagt, ja, guck mal hier, dieses Gelände, das habe ich schon gepachtet und so. Also so ein Typ, der einfach ganz stur und egoman so sein eigenes Ding macht. Und ich habe jetzt mal was Aktuelles von ihm gelesen. Seine Frau und seine Kinder haben sich von ihm getrennt und wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Er hat jetzt irgendwie eine ganz, ganz junge Frau an seiner Seite. Ist ihm alles mehr oder weniger Brust, ist ihm alles wurscht irgendwie. Also ich muss ganz ehrlich sein, ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, der wirklich nicht liebenswert daherkommt. Und man muss es auch dazu sagen, der eben auch nicht typisch Schausteller ist. Das möchte ich auch betonen, weil ich habe natürlich durch meine Familie, habe ich viele Schausteller kennengelernt, die sehr herzlich und sehr geerdet sind und die natürlich, das darf man auch nicht vergessen, ich muss es einfach mal so sagen, wie es ist, die durch diese Corona-Zeit extrem gefickt sind. Also ja, die wirklich, die natürlich, die leben vom Weihnachtsmarkt und die leben von den großen Kirmesveranstaltungen, die in den großen Städten laufen. Die leben davon und das war alles nix. Und die sind wirklich in den Arsch gekniffen und die Schausteller, die ich kenne und die ich kennenlernen durfte, sind alle wahnsinnig nett und herzlich und das ist, da steht die Familie über allem. Manchmal hat man den Eindruck, man ist irgendwie bei den Corleones zu Hause, ne? Weil das ist eben alles so,
ja, ja.
Den Vater, so, weißt du? Und es gibt eben diese Hierarchien und die Familie und die Familientradition. Aber ich mag das sehr und ich finde das sehr sympathisch. Und solche, naja, man muss es einfach mal sagen, solche Verbrecher wie Norbert Witte schaden einfach auch dem Ansehen des Schaustellergewerbes. Und
ja, ja.
Es ist trotz allem, auch wenn Norbert Witte ein unangenehmer Mensch ist und auch ein Egoman und ein Hochstapler, ist es trotzdem ein toller, empfehlenswerter Film. Ich weiß nicht, ob es den bei YouTube gibt, aber man kann ihn natürlich kaufen. Oder man kann ihn sich auch sicher bei irgendeiner Streaming-Plattform, kann man sich den für ein kleines Geld irgendwie angucken. Also das ist, da danke ich dir sehr, weil das ist schon sehr, sehr interessant. Und ich, im Moment weiß ja auch keiner, was jetzt aus dem Spreepark wird.
Ja.
Es wird wohl gemunkelt, da gibt es wohl irgendwie einen Theatermann, der sich da wohl gerade kümmert, also dass da Theaterstücke und dass da ein Kunstpark draus werden soll. Aber das ist, ich glaube es erst, wenn es dann wirklich wieder,
ja,
wirklich als solches eröffnet wird. Ich glaube, das ist alles nicht geklärt und das ist, hat viel, mit viel Geld zu tun, aber du darfst eben dann nicht solche Lügner und solche Gauner dran lassen wie Norbert Witte. Das müssen wirklich seriöse Leute sein, die auch mit Geld umgehen können und die einfach auch irgendwie einen Plan haben. Außer zu sagen, okay, ich baue ja Spreepark und hier mache ich ja Kohle ohne Ende und sondern es geht ja auch darum, dass man dann sagt, also ich habe hier eine Vision für einen schönen Park für Berlin und für die Kinder und ich habe hier ein paar Attraktionen, ich habe hier ein schönes Riesenrad und eine Achterbahn und dann habe ich hier ein bisschen irgendwie bla 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 und so. Da kann man sich sicher was Schönes ausdenken, weil das Gelände als solches ist sehr, sehr schön.
Ja, aber ich muss auch eins sagen, weil wir jetzt die ganze Zeit so, darüber auch reden, über Geld und so weiter. Es ist natürlich absolut legitim und richtig, dass man, wenn man sowas macht, auch Geld verdient und Geld verdienen muss, weil, ja, sowas allein in Betrieb, ja, zu halten, kostet ein Schweinegeld. Das ist der absolute, ja, Wahnsinn, das glauben wir schon.
Ja, ja,
aber es ist halt wirklich so, da ging es wirklich darum, nur Geld zu machen und keine Vision zu haben, was das jetzt eigentlich, ja, ist. Ne?
Ja.
Also das ist so, also ich habe mich eine Zeit lang sehr viel in Freizeitparks rumgetrieben und habe halt gesehen, okay, wie das mit Disney World ist und wie das geplant wurde und dann bist du in so einem Park, der dann ganz anders ist wie in Holland und dann bist du zum Beispiel im Phantasialand, die zum Beispiel das Problem haben, dass sie nicht anbauen können, ja, und da passiert alles, ja, auf engstem Raum und dann müssen die sich wieder was überlegen, aber es ist halt auch so ein altes Familienunternehmen, und das hat natürlich auch sowas und die leben natürlich davon, dass sie sagen, wir müssen hier Qualität liefern, weil die Leute sollen ja auch wiederkommen.
Ja, eben.
Und das sind halt eben keine fahrenden Schausteller, so hier, und es gibt auch so Filme, ist ja zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob du den neuen Dumbo gesehen hast, von Tim Burton.
Ja, doch,
ja?
Habe ich gesehen.
Hast du gesehen?
Ja.
Da geht es ja auch so um dieses Thema und das geht ja auch, ja, um einen fahrenden Zirkus und am Ende gibt es dann halt, das finde ich unglaublich von Disney, dass sie das gemacht, ja, haben, um dieses Dreamland, wo der ja, Entrepreneur der Bösewicht ist, gespielt von Michael Keaton. Ganz großartig.
Ja.
Und das,
ja,
das ist auch so, hat mich auch so ein bisschen an Achterbahn erinnert. Oder auch zum Beispiel an das Finale von Zombieland, das ja auch in so einem, ja, Freizeitpark spielt, in so einem runtergekommenen. Und ja, das hat sowas so, Zerfall einer Gesellschaft, Zerfall der Spaßkultur, weißt du?
Ja.
Das ist so dieses so, da sieht man, okay, dahin wird das Ganze fühlen, wir amüsieren uns zu Tode. Ne, dieses,
ja,
bekannte Buch, was man erkennt auch, und diese bekannte, ja, Theorie. Und das sieht man halt in dem Spreepark halt auch sehr und halt auch gerade in diesem Film Achterbahn. Das ist das halt eben. Und ich finde halt, dass es irgendwann mal so ein Punkt ist im Leben, wo man sagt so, ach so, Kirmes und Freizeitpark ist jetzt nicht mehr meins. Und dann kommen, was weiß ich, die Kinder oder kommen die Enkelkinder, dann geht man trotzdem noch mal hin und guckt sich dann so, also, ja, ist schon schön, aber die Zeiten sind vorbei. Es gibt noch etwas, was ich jedem empfehlen möchte. Und zwar, wenn es wieder geht, und ich glaube, es wird 2022 wieder soweit sein, gibt es im Bochum, in meiner Heimatstadt, in der Jahrhunderthalle, also eine alte große Industriehalle, in der ich unter anderem schon schöne Sachen gesehen habe. Also ich habe da ein Konzert von Randy Newman gesehen, ein Konzert von Wir sind Helden. Und da gibt es im Februar immer den historischen Jahrmarkt. Das ist ein Jahrmarkt, also Indoor, also es kann regnen oder schneien, scheißegal, es ist drin. Und da gibt es alte Karussells und alte Geisterbahnen und alte Schießstände und alte so Handwerkzeug. Und das ist total toll. Und dann gibt es zwei Tage, da gibt es da einen Steampunk-Markt, ein Steampunk-Treffen. Weißt du, was Steampunk ist? Muss ich dir als alten Ossi erklären, was Steampunk ist?
Ich bitte darum.
Also Steampunk, pass auf, das ist so eine Sache, das geht so in Richtung, wo kommt das eigentlich her? Das weiß ich selber nicht genau. Das ist so eine, glaube ich, so eine Literatur oder so eine Comic-Geschichte, wo Leute angefangen haben, sich aus dieser ganzen Jules Verne-Sache so Sachen rauszuziehen. Also wenn du jemanden mit einem Zylinder und so einer Schweißerbrille siehst, weißt du, das ist Steampunk. Ja? Zum Beispiel der Film Wild Wild West mit Will Smith.
Stimmt, ja.
Der gar nicht mal so gut ist, der sogar richtig scheiße ist.
Der ist ganz schön scheiße.
Der ist richtig kacke. Der ist Steampunk. Der ist richtig von vorne bis hinten ist das Steampunk. Das hat mit alten Dampfmaschinen zu tun. Also du hast so eine, oder zum Beispiel hier die Serie Firefly.
Ja.
Hier von Joss Whedon. Das ist auch richtig Steampunk. Das heißt, du hast eine Zukunftsvision, genau wie bei Jules Verne, aber aus der Perspektive aus dem 19. Jahrhundert. Ja, also mit so Röcken, so ein bisschen Wildwest, so ein bisschen viktorianisch und dann aber halt mit viel Zahnrädern und so, ne? Das ist so ein bisschen, das glaube ich, kann man so beschreiben, Steampunk. Da gibt's Literatur zu, da gibt's ganz viele Comics zu und da gibt's eine Szene, die wirklich, ich bin ja zwischendurch in der Cosplay-Szene auch so ein bisschen unterwegs gewesen, also Leute, die sich halbberuflich und aus Spaß verkleiden als ihre Superhelden oder als was weiß ich, Leute aus Filmen, Star Wars, hier die ganzen Stormtrooper und da gibt es die Steampunk-Szene. Und die legen eine Qualität ans Licht, an die Welt, an den Tag, heißt es, und an die Qualität ihrer Kostüme und ihrer Sachen da. Da gibt es zum Beispiel einen, der fuhr mit so einem, es gibt auch solche Geräte, auf die stellst du dich und dann fährst du damit rum. So elektrische Geräte, so ein bisschen so wie ein Segway. Und damit ist eine rumgefahren, die hatte aber so einen Reifrock an. Das heißt, du hast ihre Füße nicht gesehen. Und die ist dann quasi durch die Gegend geschwebt. Also der toll. Einfallsreichtum. Ja, der Einfallsreichtum und die Qualität dieser Klamotten ist so dermaßen hochwertig, das muss man wirklich mal erlebt haben und gesehen haben. Das ist mein Tipp für nächstes Jahr. Merkt euch das schon mal, im Februar ist dieser historische Jahrmarkt in Bochum und da gibt es, wie gesagt, zwei, drei Steampunk, oder das ist, glaube ich, ein Wochenende, oder wenn irgendwo mal ein Steampunk-Event ist, geht da mal hin und guckt euch das an. Ihr kriegt den Mund nicht zu. Das ist wirklich absolut fantastisch. Es gibt im Phantasialand eine Welt, die heißt Wusetown, also ich nenne sie mal Wutzetown. Und da ist das auch sehr Steampunk-mäßig, so mit Zeppelin und Ballons und so. So ein bisschen so wie Jules Verne, wie gesagt, aber das ist eine sehr, sehr interessante Sache.
Sehr, sehr schön. Und ich wünsche mir sehr, dass der Berliner Senat wirklich den Spreepark rettet und vielleicht wirklich mal ein bisschen genauer hinguckt und eben nicht nochmal reinfällt auf jemanden wie Norbert Witte, sondern wirklich einen Visionär und auch einen Typen, der seine Visionen auch wirklich glaubwürdig umsetzen kann, beziehungsweise der eben auch wirklich nachweisen kann, der sagt, ich habe folgenden Plan, folgende Vision, so hätte ich das gerne und so möchte ich es gerne machen. Und ich habe diesen Film und auch diese Biografie von ihm, muss ich nochmal abschließend sagen, ich habe mich immer gefragt, wie konnte der Berliner Senat nur, wie konnte das passieren, dass sie dem den Zuschlag gegeben haben? Wieso haben die das gemacht? Und es steht ja dann bei Wikipedia auch, dass dann Norbert Witte den CDU-Wahlkampf mit unterstützt hat und so. Und das ist dann auch immer so eine Mauschelei und machst du das für mich, dann mache ich das für dich und so. Ja. Und ich wundere mich dann immer, was dann so in der Politik manchmal passiert und wer dann den Zuschlag kriegt und wer nicht. Und ich finde ja, dass wir so tolle Menschen und so viele tolle Künstler und kreative Köpfe in diesem Land haben, die wirklich
fantastische Sachen. Gerade in Berlin, Sachen, Thomas. Da laufen auch so viele rum, die müssten doch irgendwie da aus dieser Ecke was machen. Oder man macht wirklich, man lässt den Spreepark einfach verrotten, diese ganzen Sachen. und macht da Führungen durch. Man geht da durch wie durch so eine apokalyptische, dystopische Welt. Das ist doch der Hammer.
Naja, vielleicht also was ich ganz interessant finden würde, ist einfach, dass man da mal eine Ausschreibung macht und dass man einfach mal, dass der Senat eine Ausschreibung macht, das wäre mein Vorschlag, und dass er sagt, ihr habt hier dieses Gelände, das ist das, was vorhanden ist, aber wir können dieses Gelände, also diese Quadratmeter, diese Hektoquadratmeter, wie viel das jetzt so sind, die können wir auch komplett anders, was würdet ihr mit diesem Gelände gerne machen? Ich könnte mir auch vorstellen, ich will nicht sagen ein Zoo, das ist Quatsch, aber man könnte da auch irgendwie einen botanischen Garten draus machen oder man könnte da irgendwie einen tollen Abenteuerspielplatz draus machen oder irgendwas anderes Tolles. Also es muss ja nicht der Spreepark, also dieser Vergnügungspark, so wie man es von früher kennt, muss es ja nicht bleiben. Aber das würde ich interessant finden, dass man dass der Berliner Senat eine Ausschreibung macht und einfach sagt, was schlagt ihr vor und macht uns unsere besten, macht mal die besten Vorschläge und dann schauen wir mal, was davon umsetzbar ist. Weil das wäre toll, weil das wäre eine tolle Sensation, beziehungsweise das wäre eine Attraktion für Berlin, weil Berlin ist voller Touristen. Man könnte vielleicht auch gucken, dass man vielleicht so einen Kletterwald daraus macht, weil diese Kletterwälder, es auch gibt ja schön, schon drei, vier.
Sehr schön,
ja. In Berlin gibt es ja schon drei, vier Stück. Und ich, warum soll man da nicht auch einen Kletterwald reinmachen?
Das finde ich auch richtig schön.
Also das ist einfach, die laufen immer gut und das ist eine feine Sache und das ist auch irgendwie, das ist kein Industriescheiß und so und die Kinder toben sich aus und die Erwachsenen auch und das ist immer eine coole Sache. Also ich würde da noch nicht mal so dran hängen, dass man sagt, da muss das Riesenrad, das muss da stehen bleiben und da muss noch irgendwie eine Achterbahn rein und so. Das muss auch gar nicht sein.
Thomas, das ist total geil, wenn dir das Riesenrad und diese ganzen und diese Rutsche, was es da gibt, dass das alles da stehen bleibt und verrottet und drumrum ist ein Kletterwald. Das ist eine super Idee.
Das ist natürlich auch Knaller. Das ist auch super.
Das ist der absolute Knaller. Das heißt, du kletterst wirklich durch so eine apokalyptische Welt und guck mal da und das finde ich großartig.
Das ist auch geil.
Ja, das ist geil.
Also ich denke, da könnte, also ich glaube wirklich, also da könnte man richtig was Geiles, Schickes draus bauen und basteln und man muss ja auch nicht immer sagen, das muss jetzt das Schickste und Tollste und das Innovativste aller Zeiten sein, aber einfach so ein Gelände, wo du sagst, das ist toll, das macht Spaß. Ich meine, hey, das Tempelhofer Feld in Berlin ist jetzt auch nicht das Schönste, aber es ist cool, da treffen sich viele Menschen, da ist immer was los, da kannst du mit dem Segway hin und her rasen wie bekloppt und so und das ist einfach toll da und warum macht man das jetzt nicht? Aber vielleicht hört das ja jemand vom Berliner Senat, unsere Folge, und hat dann so, Mensch, der Nikolai und der Bender, die haben mich auf einen Einfall gebracht. Das wäre doch eine Sache, die werde ich jetzt mal vorschlagen. Mal sehen, was die AfD dazu sagt.
Ganz bestimmt. Und wenn ihr da Hilfe braucht, dann guckt euch mal im Ruhrgebiet um. Da gibt es nämlich auch eine Menge Sachen, wo wir quasi aus alten, wie gesagt, Industriekultur, du kannst im Park in Dortmund, im nicht Nordsternpark, ich sag mal noch, wie heißt das da? In einem Park in einem alten Stahlwerk kannst du auch klettern. Das ist der absolute Hammer. Also super. Das geht durchaus. Also da ist einiges. Ist allerdings machbar. Naja, wir bin mal gespannt, wann die ersten Kirmes-Jahrmärkte wieder aufhaben. Und das hat ja immer dann diesen Geruch Popcorn und Bratwurst und alles Mögliche und die Leute und hier Lachsersatz, gibt's ja alles.
Genau, dabei sein. Der ganz große Spaß für Groß und Klein.
Ja, einfach das nächste los hier und jetzt rückwärts hier und das war
und
hier unser.
Rückwärts hier.
Und hier vorwärts, jetzt wieder vorwärts und da und noch eine Runde hier, dabei sein, frei sein, live dabei sein, das war unsere Folge, der Arsch hat Kirmes von Blühen in den Landschlaf mit Thomas Nikolai. Und hier nochmal einer hier vorbei sein. Und wir hören uns einfach dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Blühende
Landschaften.